das Land Naphtali gedemütigt, so wird später das Gebiet der Völker, die Gott nicht kennen, die Straße am Meer jenseits des Jordan zu Ehren kommen. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht, und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Stern. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tag Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß, und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen.
Der Predigttext, den wir gerade gehört haben, der beamt uns so ein paar Jahrhunderte vor die Zeit mit der ganzen Krippe und den schönen Liedern, die wir gerade gesungen haben. Und der Text, der beginnt mit den Worten: Doch diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht für immer andauern. Diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht immer andauern. Und wenn wir das so lesen, dann könnte man sich fragen, von welcher Zeit spricht der Autor hier eigentlich? Es klingt irgendwie ziemlich aktuell, so als ob er es auch zu uns heute schreiben könnte, oder? Leid, Anschläge, Kriege, Verfolgung, politische Umwälzungen und Veränderungen, wirtschaftlicher Abschwung, massenweise Menschen, die sich von Kirche und Glauben immer weiter entfernen, moralischer Verfall, und so könnte man die Liste immer weiterführen. Es geht bergab, könnte man sagen. Leider muss man sich eingestehen, dass es solche Zeiten schon ganz schön oft in der Geschichte der Menschheit gab. Auch damals, zu der Zeit, wo Jesaja diesen Text gesprochen und dann später verschriftlicht hat, sah es ganz, ganz ähnlich aus. Die übermächtigen assyrischen Feinde, die Nachbarn aus dem Norden quasi, fallen in das Land ein und erobern es ein Stück weit. Sie fangen an bei den Nordstämmen, darum wurden am Anfang die Stämme Sebulon und Naphtali erwähnt. Ganz komische Namen, aber das waren die Stämme, die im Norden Israels beheimatet waren, und darum kam der Feind als erstes durch dieses Gebiet. Hier fanden die ersten Kämpfe statt und hier wurden auch die ersten schmerzlichen Niederlagen eingefahren. Was für ein düsterer Einstieg in die Predigt an Heiligabend, oder? Aber es wird besser, keine Sorge. Denn in diese Dunkelheit, in diese Verzweiflung, all das, was mitschwingt in diesem Text, spricht Jesaja jetzt den nächsten Vers. Dort heißt es, ein zu weit schon, dort heißt es: Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Obwohl das Volk, zu dem Jesaja hier spricht, immer noch in der Dunkelheit lebt, gibt er schon an, dass das Licht langsam aufsteigt. Und jeder, der schon mal einen Sonnenaufgang von Anfang an beobachtet hat, der weiß, bevor man die Sonne sieht, kommen schon so die ersten Lichtstrahlen den Berg hoch oder durch die Dunkelheit hindurch. Und genau das meint Jesaja hier. Das Licht bricht sich schon seinen Weg, auch wenn wir es vielleicht noch nicht richtig sehen. Und was das für das Volk bedeuten wird, wenn das Licht da ist, das sehen wir im zweiten Vers. Dort heißt es, du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Also dieses Licht, das aufgeht, wird die Dunkelheit in Helligkeit verwandeln und die Trauer in Freude. Denn Gott wird sich seinem Volk wieder zuwenden. Es wird es wieder annehmen und sich um sein Volk kümmern. Und dann wird wieder große Freude in das Land einkehren. Und Jesaja benutzt hier zwei Bilder, nur mit wenigen Sätzen, aber die waren den Menschen damals so vertraut. Es war ihnen so bekannt, sie arbeiten monatelang auf die Ernte zu. Und wenn dann die Erntezeit einbricht und alles eingefahren wird, dann war die Freude in der Stadt und im Land groß. Genauso wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wurde, die Freude auch riesengroß war. Und diese Bilder, die triggert Jesaja hier, sodass das Volk weiß, es wird unfassbar groß sein. Diese große Freude, die wird man überall spüren können. Und diese Freude, wie gesagt, kann einkehren, weil Gott eingreift. Und darum geht es in den nächsten Versen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Gott wendet also das Blatt von einer auf die andere Seite. Wie Tag und Nacht wird der Unterschied zu spüren sein. Er befreit sein Volk von allen Unterdrückern, von allen Soldaten, von aller Bedrängnis und schenkt ihnen eine neue Freiheit. Alle Spuren der Besatzer werden beseitigt werden. Nicht mal ein Stiefel oder der Mantel eines Soldaten ist dann noch im Land zu finden. Alles ist weggefegt, sauber gereinigt von allen Feinden. Und zum Schluss, am Ende dieses Abschnitts, kommt Jesaja auf das Wie zu sprechen. Vorher hat er die ganze Zeit nur angekündigt, was passieren wird und wie sich das anfühlen wird. Aber wie Gott das Blatt wendet, wie er die Situation seines Volkes auf den Kopf stellt, das sagt er erst jetzt. Und wie wird es sein? Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Die Antwort auf die Frage wie ist ein Kind. Und das ist ziemlich ungewöhnlich. Die Antwort ist ein Kind. Und dieses Kind wird in Erscheinung treten und durch dieses Kind wird sich alles verändern. Und in diesen wenigen Sätzen, die wir gerade gelesen haben, schwingt so viel über dieses Kind mit. Es wird beschrieben, sein Wesen wird erwähnt und auch sein Königreich. Und da Jesaja ja wusste, zu wem er schreibt, nämlich zu seinen Landsleuten aus Israel, konnte er manchmal einfach nur einen Satz oder sogar ein Wort anklingen lassen. Und das Volk konnte das sofort mit anderen Bibeltexten verbinden und wusste ganz genau, wovon Jesaja hier spricht. Und über dieses Kind erfahren wir zum Beispiel als erstes, dass es ein Kind ist mit einem Herrschaftsanspruch. Es ist also nicht irgendein Kind, sondern ein König. Und wir lesen später, dass es ein Nachkomme des Königs Davids ist. Und da wussten die Israeliten sofort, dass Gott seinem Knecht David etwas versprochen hat. Nämlich, dass einer seiner Nachkommen für immer auf dem Thron sitzen wird und herrschen wird. Und auf diesen Nachfahren warten die Israeliten sehnsüchtig, gerade in Zeiten wie diesen, wo die Feinde vor den Toren stehen. Und das Wesen des Kindes wird dann durch seinen Namen beschrieben. Namen zu der Zeit damals waren sprechende Namen. Sie wurden also nicht nur gegeben, weil sie schön klingen, das vielleicht auch. Sie wurden aber in erster Linie wegen ihrer Bedeutung gegeben. Das, was die Namen ausgesagt haben, wurde dann von den Eltern gewählt, um das sozusagen über das Leben des Kindes zu stellen. Und hier bei diesem Kind reicht nicht ein Name. Es werden gleich 4 Namen vergeben, um sein Wesen aus verschiedenen Blickwinkeln zu beschreiben. Und eigentlich könnte man zu jedem dieser Namen eine Predigt halten, aber heute Abend müssen ein paar Sätze reichen. Der erste Name, der vergeben wird, ist wunderbarer Ratgeber. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das Wort wunderbar gebrauche, dann meine ich eher sowas wie besonders oder außergewöhnlich. Aber das ist hier nicht gemeint, sondern in dem Wort wunderbar bei uns heute schwingt ja auch noch der Begriff Wunder mit. Und das ist hier auch tatsächlich gemeint. Dieser Ratgeber, er schlägt Ratschläge vor, er schmiedet Pläne, die wunderbar sind, also für uns aus unserer menschlichen Perspektive eigentlich unmöglich erscheinen. Aber diese Ratschläge, diese Pläne schmiedet dieses Kind, von dem hier die Rede ist. Und diese Pläne werden irgendwann Realität werden. Sie passieren genau so, wie er sie sich vorgenommen hat. Denn er ist eben der wunderbare Ratgeber. Der zweite Name, der vergeben wird, ist starker Gott. Und jeder, der schon einige Male in der Kirche war oder sich selbst auch mit der Bibel auseinandergesetzt hat, der liest vielleicht über diesen Namen einfach so rüber. Ist halt einer von 4, steht in der Mitte, man liest einfach direkt weiter. Aber für die Israeliten damals, die haben mit den Ohren geschlackert, als sie das gehört haben. Die konnten es gar nicht verstehen, denn hier geht es doch einfach um ein Baby, um ein Kind, einen Sohn, einen Menschen. Und er wird jetzt als starker Gott bezeichnet. Ein Gott, der in der Macht und in der Stärke Jahwes, also des Gottes Israels, auftreten wird. Jesajas Hörer müssen sich bei diesem Namen gefragt haben, was ist das für ein Kind? Was ist das für ein Kind? Aber es geht noch weiter. Der dritte Name ist ewiger Vater. Und das klingt wiederum komisch, ein Kind, das als Vater bezeichnet wird, ist nicht unbedingt eine Bezeichnung, die wir wählen würden. Aber damals wurden Könige als Väter der Nationen angesehen. Und darauf spielt der Autor hier an. Er wird ein König sein. Und wie ein Vater wird er sich als König um sein Volk kümmern. Er wird es sich, für sein Volk einsetzen und dafür sorgen, dass es dem Volk gut geht. Und dieser Vaterkönig wird auch noch als ewig beschrieben. Und damit lässt Jesaja wieder dieses Versprechen, das er David gegeben hat, anklingen. Es wird für alle Zeit einer von deinen Nachkommen König sein und herrschen. Und zu guter Letzt wird dieses Kind auch als Friedensfürst bezeichnet. Das ist etwas, was ihn auszeichnet. Er ist also ein Fürst, ein Herrscher, ein König. Aber seine Herrschaft wird sich nicht durch Gewalt und durch Kriege auszeichnen, wie es so oft der Fall ist, sondern durch Frieden. Seine Herrschaft wird Frieden bringen und vor allem auch Frieden erhalten, wie es im 6. Vers heißt. Das bedeutet aber nicht, dass er keinen Krieg führen wird, wenn es nicht nötig ist. Dieser Name sagt aber aus, dass sein Markenzeichen eben Frieden ist. Und Frieden wird ihn auszeichnen. Und so einen Machthaber bräuchten die Menschen damals. Und so einen Machthaber könnten wir heute genauso auch gut gebrauchen, oder? Als Jesaja dem Volk jetzt all das erzählt hat, standen sie wahrscheinlich sehr, sehr ungläubig und mit offenem Mund da. Was erzählt er uns? Was ist das für ein Kind? Sowas kann es doch gar nicht geben. Das kann doch gar nicht wahr sein. Aber obwohl die meisten Menschen Jesaja damals nicht geglaubt haben, haben sie innen drin wahrscheinlich alle gehofft, dass es wahr wäre, weil sie genau dieses Kind, so einen Herrscher, dringend nötig hatten. Und dieses Kind, von dem Jesaja hier spricht, das er so eindrücklich beschreibt, muss ein Kind gewesen sein, das in seiner Zeit gelebt hat, das geboren ist in seiner Zeit und größer geworden ist, auch zu ihrer Zeit. Schon in Kapitel 7 sehen wir, dass Jesaja ankündigt, dass eine junge Frau oder eine Jungfrau ein Kind zur Welt bringen wird. Und da sagt er noch, bevor dieses Kind erwachsen ist, bevor es unterscheiden kann, was gut und richtig ist, werde ich euch von den Assyrern befreien. Dieses Kind, das geboren werden sollte, war das Zeichen dafür, dass das Wort, das Gott hier gesagt hat, Wahrheit ist und sich in Erfüllung bringen wird. Und das Zeichen würde natürlich nur Sinn machen, wenn es sich auf ein Kind bezieht, das im Hier und Jetzt zu der Zeit der damaligen Hörer und Leser gelebt hat und nicht erst ein paar Jahrhunderte später geboren wird. Das wäre dann kein Trost, das wäre keine Hoffnung für die Leute, die damals von den Assyrern bedroht und erobert wurden. Wir wissen heute leider nicht mehr, wer dieses Kind damals war. Es gibt einige Theorien dazu, aber einfach viel zu wenig Anhaltspunkte, um das genauer beschreiben zu können. Wir müssen aber festhalten, dass es ein Kind gab, das in der Zeit geboren wurde, woran das Volk erkennen konnte, dass das Versprechen, das Gott hier durch Jesaja gibt, wirklich in Erfüllung gegangen ist. Aber genau so war damals den Hörern auch schon klar, es kann sich nicht nur auf dieses Kind beziehen. Die Attribute, die Jesaja diesem Kind zuspricht, die waren einfach zu groß, als dass sie damals bei einem Menschen zu finden gewesen wären. Sie deuten vielmehr auf den Messias hin. Und das war ein Begriff, den die Leute damals auch sehr gut kannten. Sie haben darauf gewartet, dass dieser versprochene König aus dem Geschlecht Davids irgendwann seine Herrschaft antritt und endlich das Königreich aufbaut, auf das sie warten. Er sollte der Retter der Welt sein. Wir müssen also festhalten, dass es zwei Zeitpunkte gab, zu denen sich dieses Versprechen hier erfüllt hat. Einmal in der Zeit von Jesaja und dem Volk damals und dann später, irgendwann, sie wussten nicht wann, wenn der Messias auf die Erde kommt und dann anfängt hier zu wirken. Das war der zweite Punkt, der zweite Zeitpunkt, wo sich dieses Versprechen Gottes erfüllen wird. Und wenn wir jetzt sehr viel weiter blättern in unserer Bibel und zum Neuen Testament kommen, also dem zweiten Teil der Bibel, dann wird uns ganz deutlich vor Augen gemalt, wer dieser Messias ist und wann er gekommen ist. Ich möchte euch einfach nur ein paar Verse vorlesen aus Matthäus 4. Hört genau zu, ich habe sie bewusst nicht auf die PowerPoint gebracht. Dort heißt es in Matthäus 4 ab Vers 13. Allerdings blieb Jesus nicht in Nazareth, sondern wohnte von da an in Kapernaum, einer Stadt am See, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Hört sich erstmal einfach nur so nach einer örtlichen Beschreibung an. Jesus ist umgezogen. Okay, er ist mit Maria und Josef erstmal nach Nazareth gezogen. Dort ist er groß geworden, aber als er erwachsen ist, so steht es hier, ist er umgezogen. Und wohin? Nach Kapernaum, einer Stadt am See im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Also in diesen beiden Nordstämmen, die ganz oben wohnen. Und jetzt geht es weiter im Text. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Und jetzt das Zitat, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Gebiet gegen den See hin, die Gegend jenseits des Jordans, das Galiläa der heidnischen Völker, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Über denen, die im Land der Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Matthäus, der das Evangelium über Jesus geschrieben hat, hat gesehen im Leben von Jesus, hier erfüllt sich gerade das, was wir in Jesaja in Kapitel 9 sehen. Jesus wohnt im Norden, Sebulon und Naphtali. Von dort erscheint das Licht. Jesus beginnt seinen Dienst im Norden und zieht langsam runter Richtung Jerusalem. Genauso wie es in dieser Verheißung in Jesaja Jahrhunderte zuvor versprochen wurde. Das Licht bricht Bahn und zieht immer weiter durch das Land Israel. Jesus selbst ist also dieses Licht. Jesus selbst ist dieses Kind, von dem Jesaja noch gar nicht genau wusste, wer das sein wird. Jesus ist der Retter. Aber Jesus geht es nicht um die Rettung vor irgendwelchen Feinden. Das sehen wir in seiner Dienstbeschreibung. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Seine Botschaft greift tiefer, denn er will die Dunkelheit in uns, in den Menschen, die will er beseitigen. Er will uns davon retten und heilen. Und das Versprechen aus Jesaja, das wir uns gerade zusammen angeschaut haben, klingt außerdem auch noch an mehreren anderen Stellen im Neuen Testament nach. Christina hatte am Anfang zum Beispiel die Botschaft der Engel an die Hirten vorgelesen. Und was verkünden die Engel nochmal dem Volk? Große Freude. Große Freude. Und genau das wird auch von Jesaja in den Versen gesagt, dass das Licht, wenn es denn da ist, dem Volk große Freude bringt. Und so sehen wir an vielen Stellen im Neuen Testament, dass die Autoren Bezug nehmen auf diese paar Verse aus Jesaja 9 und anhand dieser Verse zeigen, Jesus, der Sohn von Josef und Maria aus Nazareth und Kapernaum, das ist das Licht. Er ist dieses Kind. Er ist der Sohn. Er ist der Messias. Jesus ist das Kind, das Jesaja versprochen hat. Er ist der allmächtige Herrscher und alles ist in seiner Hand. Er verteilt wunderbare Ratschläge und er ist der starke Gott in Person. Und daran dürfen wir uns auch heute, Jahrtausende später, festhalten. Wenn du dich in einer dunklen Zeit befindest, wenn Verzweiflung da ist, so wie es im Text heißt, dann dürfen wir uns daran festhalten. Jesus ist das Licht. Jesus ist das Licht und er will dieses Licht in unsere Dunkelheit bringen, auf unserem ganzen Globus, aber auch bei jedem Einzelnen von uns zu Hause und ganz persönlich. Er will der ewige Friedensfürst sein, für jeden und für alle. Und Jesus geht aber auch noch einen Schritt weiter und fordert dich und mich heraus, wenn wir an ihn glauben. Er sagt nämlich, ich bin das Licht der Welt, aber er sagt auch zu uns, dass wir das Licht sein sollen. Und dass wir Licht in diese Welt hineinbringen sollen, dort, wo wir sind. Dort, wo wir die Ordnungen Gottes ausleben, wo wir seine Liebe weitergeben, zünden wir ein kleines Licht, ein Stück von Jesus selbst in der Dunkelheit an. Auch für uns gilt also das, was Jesaja gesagt hat. Wenn wir auf unsere Welt in die Nachrichten hineingucken und das Gefühl haben, es wird immer dunkler, dann gilt auch der erste Satz des Predigttextes für dich. Doch diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht für immer andauern. Was für eine Zusage. Und darf ich dir etwas verraten? Dieses Versprechen, das Jesaja hier gibt, wird sich noch ein drittes Mal erfüllen. Es wird sich noch ein drittes Mal erfüllen. Wir haben gesehen, dass es sich zum ersten Mal erfüllt hat in der Zeit von Jesaja selbst, in einem Kind, das damals geboren wurde. Zum zweiten hat es sich erfüllt, als Jesus auf die Erde gekommen ist und Mensch wurde, Weihnachten. Und wir wissen aus der Offenbarung, dass Jesus ein zweites Mal wiederkommen wird. Und dann wird das in vollkommener Erfüllung gehen, was Jesaja hier verspricht. Jesaja wusste von all dem wahrscheinlich nicht so viel. Er konnte sich vielleicht manches denken oder erahnen, aber dass es gleich dreimal in Erfüllung geht, das war ihm sicher nicht bewusst. Aber in der Offenbarung, wie gesagt, lesen wir, dass am Ende der Weltzeit der Messias, der Retter, der Gottkönig in Person nochmal auf diese Welt kommt. Dann aber nicht als Baby, sondern als Gott, als mächtiger Herrscher, als König der ganzen Welt. Dann wird er sein ewiges Friedensreich aufrichten und dann wird er alle Dunkelheit für immer und vollständig vertreiben. In Offenbarung 21, Vers 4 reißt der Autor es nur mit einem Satz an. Dort heißt es, er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstgeschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und wenn wir das heute über Jesus lesen, dann können wir eigentlich auch nur, wie die Zuhörer von Jesaja damals sagen, was für ein Kind ist das? Was für ein Kind ist das? Die Frage ist bei dieser Frage nur, ob ich sie staunend oder eher ungläubig stelle. Staunend oder ungläubig. Die Zuhörer Jesajas haben nicht geglaubt, was er versprochen hat und haben ihn stattdessen einfach weggesperrt. Auch Jesus, als er hier auf der Erde war, haben die meisten Menschen nicht geglaubt und sie haben ihn sogar gekreuzigt. Die Frage an uns ist, wie reagieren wir darauf? Wie reagieren wir darauf, dass Jesus sagt, dass er noch einmal wiederkommen wird, dann aber als König und Herrscher? Heiligabend will uns jedes Jahr dazu bringen und lädt uns jedes Jahr dazu ein, staunend vor diesem Kind zu sein. Ihn anzusehen, darüber nachzudenken und immer wieder neu in Staunen zu geraten. Denn dieses Kind ist Gott selbst. Dieses Kind ist Gott selbst. Und dieses Kind ist der Friedefürst, der Licht in alle Dunkelheit und Verzweiflung bringt. Darum können wir mit den Engeln singen. Und das wollen wir jetzt mit dem letzten Lied auch noch gemeinsam tun. Freue dich, Welt, dein König kommt. Freue dich, Welt, dein König kommt. Lasst uns alle dazu aufstehen und dieses letzte Lied gemeinsam singen.